Bahnbrücke der A100 in Berlin-Charlottenburg soll Anfang kommender Woche beginnen. Einen genauen Tag nannte ein Sprecher der Autobahngesellschaft aber noch nicht. Katharina Trümper, RBB 24.
Die Brücke wird abgetragen. Eine Sprengung kommt wegen der Bebauung in dem Gebiet nicht in Frage. Bis Ende des Monats sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Dann soll auch der S-Bahn-Verkehr wieder rollen. Im Anschluss wird eine neue Brücke gebaut. Sie gehört zum Autobahndreieck Funkturm im Westen der Stadt. Laut der Planungsgesellschaft Deges soll es wieder 3 Spuren pro Fahrtrichtung geben. Der Bund für Umwelt- und Naturschutz dagegen hat gefordert, die Ringbahnbrücke mit weniger Fahrstreifen wieder aufzubauen, um den Autoverkehr zu reduzieren.
Im Tarifkonflikt bei den Berliner Verkehrsbetrieben droht ein unbefristeter Streik. In einer Urabstimmung haben 95,4% der Mitglieder der Gewerkschaft Verdi dafür gestimmt. Das berichtet die Deutsche Presseagentur und beruft sich auf Gewerkschaftskreise. Ob der unbefristete Streik tatsächlich kommt, ist aber noch offen. Zurzeit herrscht eine Friedenspflicht, weil noch bis Donnerstag kommender Woche eine Schlichtung läuft. Die Schlichter sind Brandenburgs früherer Ministerpräsident Platzek für die BVG und Thüringens Ex-Regierungschef Ramelow für Verdi. China hat neue Zölle auf Waren aus den USA angekündigt, in Höhe von 34%. Sie sollen ab Mitte nächster Woche gelten. Das chinesische Handelsministerium hat außerdem angekündigt, dass für den Export von 7 seltenen Erden Kontrollen eingeführt würden, zum Beispiel für Yttrium, das in Elektrogeräten verwendet wird. Die Ankündigung ist eine Reaktion auf den Schritt der USA, Waren aus fast allen Ländern der Welt mit höheren Zöllen zu belegen. Chinesische Produkte hat US-Präsident Trump mit zusätzlichen 34% Einfuhrzoll belegt. Berlins frühere Gesundheitssenatorin Kalaice ist wegen Bestechlichkeit zu einer Bewährungsstrafe von 1,5 Jahren verurteilt worden. Der mitangeklagte Chef einer Werbeagentur wurde wegen Bestechung schuldig gesprochen. In dem Prozess vor dem Landgericht ging es um die Kosten der Hochzeitsfeier der SPD-Politikerin. RBB 24 Gerichtsreporter Ulf Morling.
Die Wirtschaftsstrafkammer sah als erwiesen an, dass die Ex-Senatorin 2019 einen Gewinn von über 6.000 Euro machte, weil sich die Marketingagentur des Mitangeklagten kostenlos unter anderem um die Organisation ihrer Hochzeit gekümmert hatte. Gleichzeitig hatte die Agentur den Zuschlag bekommen für eine Werbekampagne für die Pflegeausbildung, der mit einer 6-stelligen Zuwendungssumme verbunden war. Ex-Senatorin Kalaici habe sich stillschweigend bereit erklärt, sich beeinflussen zu lassen, hieß es im Urteil. Die 58-Jährige geht in Revision.
Die NATO will sich erst bei ihrem nächsten Gipfel im Juni darauf festlegen, wie viel Geld die einzelnen Staaten für die Verteidigung ausgeben. Nach Angaben des norwegischen Außenministers Eide wollen sich die Mitgliedstaaten bis dahin eine neue Zielmarke setzen. Die von den USA geforderten 5% des Bruttoinlandsproduktes dürften es aber wohl nicht werden, betonte Eide. Auch auf das Ziel, 2% des BIP in die Verteidigung zu stecken, konnten sich die NATO-Außenminister heute nicht einigen. Fast ein Drittel der NATO-Staaten gibt derzeit weniger aus. Die dänische Ministerpräsidentin Frederiksen hat Besitzansprüchen von US-Präsident Trump auf Grönland erneut eine Absage erteilt. Nationale Grenzen und die Souveränität von Staaten seien im Völkerrecht verwurzelt, sagte Frederiksen bei einem Besuch in der grönländischen Hauptstadt Nuuk. Man könne nicht andere Länder annektieren, auch nicht mit dem Argument internationaler Sicherheit. Trump hat in den vergangenen Monaten immer wieder erklärt, er wolle die Kontrolle über Grönland übernehmen. Dänemark warf er mehrmals vor, nicht genügend für die Sicherheit der Insel zu tun. Grönland ist weitgehend autonom, gehört aber offiziell zu Dänemark. Die Berliner Senatsverwaltung für Kultur plant nicht, die landeseigenen Bühnen zu privatisieren. Die Verwaltung wies entsprechende Befürchtungen der Beschäftigten gegenüber dem RBB zurück. Sie waren davon ausgegangen, dass es angesichts der aktuellen Sparprogramme im Kulturbereich zu Privatisierungen der Bühnen kommen könne. Die Senatskulturverwaltung bestätigte aber, dass neue Rechtsformen wie öffentliche Stiftungen im Gespräch sind. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Bis zum Abend freundlicher Wechsel aus Sonne und lockeren Wolken. Zurzeit in Berlin-Kreuzberg 21 und in Spandau 23 Grad, in Pritzwalk 20 und in Spreenhagen 24 Grad. Schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen. Morgen teils sonnig, teils wolkig und trocken bei 9 bis 14 Grad. Auch am Sonntag Wechsel von Sonne und Wolken. Meist bleibt es trocken, nur noch 6 bis 10 Grad. Die Zeit 17:05 Uhr.
Radio 3 am Nachmittag. Mit Shelley Kupferberg.
Und dazu begrüße ich Sie ganz herzlich.
No more blues, I'm going back home. No more blues, I promise. No more to roam. Home is where the heart is. The funny part is, my heart was right there all along. No more tears and no more sighs. No, no more fears. I've said my last goodbye. If trouble's back to me, I swear I'm gonna refuse. I'm gonna settle down. There'll be no more blues. Every day, well, I far away, my thoughts turn homewards. Forever homewards. I've traveled round the world in search of happiness, but all the happiness I found was in my hometown. No more blues. No, 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 no more dues. I'm through with all my wanderings now. I'll settle down, never roam. Find a man, build a home. When we settle down, there'll be no more blues. Nothing but happiness. When we settle down, there'll be no more. There'll be no more blues.
Ein Jobim-Klassiker auf Radio 3, hier interpretiert von Irit Deckel. No More Blues heißt dieser Song.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen.
75 Jahre ARD. Das Jubiläum auf Radio 3.
Ja, seit 75 Jahren prägt die ARD das Mediengeschehen in diesem Land, steht für unabhängigen Journalismus, regionale Vielfalt und gesellschaftlichen Zusammenhalt. Und in dieser Woche feiern wir dieses Jubiläum. Die Kulturwellen der ARD, die verbinden sich über einen Ringtausch miteinander. Jeder Sender beteiligt sich mit ein bis zwei charakteristischen Rubriken, die seine jeweilige regionale Identität widerspiegeln. Von Literaturempfehlungen über kulinarische Spezialitäten bis hin zu Kunstwerken aus der Region. Und in diesem Sinne hören wir jetzt mal rein in die Reihe Die Kunst der Anderen von SWR Kultur. Darin stellt der Musiker Herwig Mitteregger das Album Led Zeppelin 2 vor. Fabian Elsässer hat ihn dafür getroffen.
Hallo, hier ist Herwig Mitteregger. Vielleicht kennt der eine oder andere und die eine oder andere mich von Spliff. Spaghetti, Carbonara, e una Coca-Cola. Und von meinen Soloscheiben. Immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und der Wind weht wieder übers Meer. Immer mehr, immer mehr, immer mehr. Ich fange ihn ein und hol ihn dir her. Und ich möchte euch heute eine Scheibe nahelegen, die mich geprägt hat. Und das ist von der Band Led Zeppelin, die zweite LP. Led Zeppelin 2. Alt war ich da? 69 war ich, glaube ich, egal. Jedenfalls noch ziemlich jung. Und ich war in der Schule noch, auf dem Gymnasium, war in einer Schülerband. Wir haben uns redlich Mühe gegeben, gut zu klingen. Und sonntagsnachmittags gab es die Disco in dieser kleinen Stadt, in Rating war ich. Und das war eigentlich das Einzige, was es gab. Wir gingen da also alle hin. Und es wurde rauf und runter gespielt, aber immer meistens so Zeug, wo ich halt auch nicht wusste, wie soll ich das finden. Sehr seichtes Material. Und plötzlich spielte der DJ Whole Lotta Love von Led Zeppelin. Und da war es geschehen, weil ich habe noch nie so einen Riff vorher gehört, so einen Gitarrenriff. Das tanzte da durch den Raum. Die Leute verließen die Tanzfläche, weil ihnen das wohl zu grob war. Aber ich hatte irgendwie meinen Spaß daran. Ich habe seitdem eigentlich diese Band nie aus den Augen verloren und den Trommler vor allen Dingen nicht, obwohl er schon lange tot ist, der John Bonham. Die Art und Weise, wie der Schlagzeug gespielt hat, ist eigentlich das, was ich immer angestrebt habe. Ich habe mich daran halt orientiert und verschiedene Stilrichtungen ausprobiert. Ja, aber der ist halt einfach immer die Nummer eins geblieben. Mein Lieblingssong ist eigentlich Ramble On. Von der Instrumentalleistung ist es halt toll. Der Bassmann spielt ja da seine Läufe irre. Ich glaube, Jimmy Page, der Gitarrist, hat das Ganze mehr oder weniger geleitet. Und John Paul Jones ist der Bassist, der allerdings den Bass spielt wie eine Gitarre. Wenn er, nicht immer, aber der war halt technisch so gut, dass er das machen konnte. Und dann kommt dieser Schlagzeuger, John Bonham, und dann eben der Sänger, der für mich hat er einfach die beste Heavy-Metal-Stimme ever. Ja, Dynamik, das ist eigentlich das Stichwort. Das ist Rockmusik mit Dynamik. Ne? Also nicht, das ist nicht einfach so von vorne bis hinten durchgeschrammelt und einer nölt drüber, sondern ja, das ist Musik. Musik.
anderen von SWR Kultur. Ein kleiner Eindruck, was dort alles so Schönes gesendet wird in unserem Ringtausch in dieser Woche der ARD Kulturwellen anlässlich des 75. Jubiläums der ARD.
Para Mayarí. llego a Cueto, voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarín.
Entdeckt und dann zu Legenden geworden. Die Musiker des Buena Vista Social Club hier mit ihrem Klassiker zu hören. Chan Chan auf Radio 3, 17.22 Uhr haben wir es jetzt.
Musik auf Radio 3.
Hey brother,
lange nicht gehört.
Where you going with that stick in your hand?
Noch nie gehört.
I said, hey little bird, fly away home. Your house is on fire, your children are alone. Hey little bird, fly away home. Your house is on fire, your children are alone.
So, noch nie gehört. Radio 3, Musik neu entdecken.
Thank you.
Jimmy Page's Going to California in einer sehr besonderen Variante hier mal für Harf und Laute. Und die spielen hier Margret Köll und Luca Pianca und das ganz meisterlich. So, und jetzt geht's auch auf, vielleicht nicht nach Kalifornien, aber zumindest in die USA. Und zwar mit der US-amerikanischen Soulband The Dip.
Stones have been thrown, bones have been broken, tore me apart, cracked it wide open. It's just a shot in the dark,
a spark,
like smoke into a chimney. Maybe your promises were empty, or maybe we don't see the same point of view. And all I wanna do is see eye to eye. Seem to agree, and I can't see why. Eye to eye to eye to eye. Left on the vine, the fruits of our labor, love fades away. Sooner or later,
it's just a glimmer in the sky, a cry,
like whispers in a hailstorm. What exactly did we run from? Oh, maybe we just need it. Someone to run to, and all I wanna do is see eye to eye to eye to eye. Can't seem to agree, and I can't see why. Eye to eye to eye to eye. Can't seem to agree, and I can't see why.
Wochentags um halb und das mit meiner Kollegin Anne Spohr. Und einer schönen Meldung, der Schauspieler Matthias Brandt, der bekommt einen weiteren Preis. Diesmal ist es der Deutsche Sprachpreis.
Er wird damit für seine nuancenreiche Sprachkunst geehrt. Der ist ja 1961 in Berlin geboren und ist ja Sohn von Willy Brandt. Er wuchs mit den Sprachen Deutsch und Norwegisch auf. Seine Erfahrungen mit den verschiedenen Sprachen resultierten in einer nuancenreichen Sprechweise. Und es heißt, Sprache sei für ihn kein bloßes Werkzeug, um fertige Gedanken wiederzugeben, sondern ein Mittel, Personen und Gegenstände neu entstehen zu lassen. So die Begründung des Preises. Damit habe sich Brandt große Verdienste um die deutsche Sprache erworben. Matthias Brandt wurde an der Hochschule für Musik und Theater in Hannover ausgebildet und man kennt ihn natürlich auch als Kommissar Hans von Meufels in Polizeiruf 110 oder als August Bender in Babylon Berlin. Die Preisverleihung findet im Juni in Kassel statt und im vergangenen Jahr ging dieser Preis an den Reklamverlag.
Was es nicht alles an Preisen gibt. Ja. Matthias Brandt also erhält den Deutschen Sprachpreis in diesem Jahr. klingt fast wie eine Jubelzymne für Matthias Brandt. Könnte es auch sein, aber nein, wir reisen natürlich mit dieser Melodie in die 80er Jahre zurück. Wer hat's erkannt? Es geht um E.T., der findet offenbar kein Zuhause.
Bei einer Versteigerung in New York hat eine Originalfigur aus dem Film E.T., der Außerirdische, keinen Käufer gefunden. Das kann man sich kaum vorstellen. Das Auktionshaus Sotheby's hat das mitgeteilt nach der Online-Auktion. Und im Vorfeld dachte Sotheby's, Mensch, diese 1 Meter große Figur, die original im Film mitgespielt hat, in Anführungszeichen, die macht bestimmt $900.000. Und dann wurde gar nichts daraus. bei den Dreharbeiten im Jahr 1982 war diese Figur im Einsatz, aber nicht alleine. Es gab 3 davon und sie stammt aus der Kollektion des italienischen Spezialeffekte-Künstlers Carlo Rambaldi. Rambaldis beliebtes E.T.-Modell ist ein außergewöhnliches Stück Filmgeschichte. Das hat Sotheby's Vizepräsidentin Hatton gesagt. Und es gibt aber ein anderes Artefakt, das wirklich wegging und das ist auch von Rambaldi, nämlich eine E.T.-Skizze von Rambaldi. Die kam unter den Hammer für $53.000. Und E.T. hat immer noch kein Zuhause.
Na, mal sehen. Vielleicht meldet sich ja dann doch jemand für so einen schlappen Preis. Knappe $1 Million. Na ja.
Jetzt kriegt man E.T. dahergeschmissen.
Wahrscheinlich müssen wir ein bisschen runtergehen mit dem Preis. So, jetzt gibt's noch einen Tipp. Ein besonderes Klavierkonzert am kommenden Sonntag, nämlich im Pianosalon Cristofori im Wedding.
Dieses Konzert gibt eine schöne Antwort auf die hochaktuelle Frage, wie klingt Europa? Die schwedische Pianistin Maria Lettberg, sie lebt in Berlin, ist Grammy-nominiert, die zeigt am Sonntagabend klanglich, was alle 27 Länder der Europäischen Union kulturell gemeinsam haben, nämlich klassische Musik, die Vielfalt der klassischen Musik. Jedes Land wird bei ihrem Konzert Europolis durch einen Komponisten oder eine Komponistin mit einem Klavierstück repräsentiert. Die europäisch-musikalische Zeitreise beginnt mit den Niederlanden der Renaissancezeit und endet mit Zypern des 21. Jahrhunderts. Natürlich ist auch Österreich dabei, da wird Mozart erklingen. Aus Ungarn hören wir eine Konsolation in Des-Dur von Franz Liszt. Schön. Aus Polen erklingt Chopin mit einer Konzertetüde. Aus Frankreich hören wir Debussy. Spannend aber auch, wie klingt denn dann Kroatien oder Estland? Und so viel sei verraten, es gibt auch ein Stück des Komponisten Arvo Pärt. Europolis, das Klavierkonzert mit Maria Lettberg am Sonntag, den 6. April um 20 Uhr im Pianosalon Cristofori in der Uferstraße im Wedding. Karten kosten €20, Drinks sind inklusive.
Toll, danke Anne.
Gerne.
Klingt nach einem schönen Abend.
Ja.
Kultur kompakt auf Radio 3. Das Kulturprogramm vom RBB.
Break the arm, but the grip remains. Blind the eye, but the vision's unchanged. Still the voice, but never the dream. Silence the cry and listen for the scream. Close your mind, refuse to see. Turn your back, 'cause you don't agree. Win the fight, but lose the war. Conquer the beast and listen, listen, listen to him roar, roar, roar. Bend the truth till it almost breaks. Lock the doors and shut the gates. Stand your ground, don't cross the line. Stop all the clocks. You're running, 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 running out of time. Out of time, out of time. Fit for bow, bat, bat, bow, bat, bat, yo.
US-amerikanische Jazzsängerin Nana Freelon hier auf Radio 3. Listen, hör zu, so heißt dieser Titel. Und wir hören ganz genau zu, wenn es ab heute wieder FIND heißt. Das ist die Abkürzung für das Festival Internationale Neue Dramatik. Heute an der Schaubühne geht es los. Wir geben Ihnen in der nächsten Stunde einen Überblick über die Höhepunkte des Programms hier auf Radio 3. Und jetzt geht es schon mal um die Produktion Medeas Kinder von Milo Rau. Sie ist im vorigen Jahr am Nationaltheater Gent in Belgien herausgekommen, worauf 5 Jahre lang künstlerischer Leiter war. Momentan tourt sie durch Europa, heimst einen Theaterpreis nach dem anderen ein. Erst vor 2 Wochen gab es in Tschechien zum Beispiel den Preis der Theaterkritik. Das Thema, das ist höchst düster. Eine Mutter bringt ihre Kinder um. Das Motiv, das kennt man aus der antiken Tragödie. Milo Rau koppelt die Geschichte an einen realen Kriminalfall und lässt sie von Kindern spielen. Und warum? Das hat er meinem Kollege Oliver Kranz erzählt.
Ich habe einmal mit Kindern gearbeitet, das hieß Five Easy Pieces. Das war ein Stück über den Fall Dutroux und da habe ich mit einem Ensemble von Kindern gearbeitet. Und ich hatte eigentlich immer Lust, nochmal mit Kindern zu arbeiten. Habe zwischendurch mal mit Teenagern gearbeitet, mit einer Familie, in Family. Und dann bei Medea, das war ein Klassiker, der natürlich der blutrünstigste ist. Eine Mutter bringt ihre Kinder um. Und ich habe dann einen Fall gefunden in Belgien, der ist ziemlich bekannt. Also eine Frau, die das mit ihren Kindern auch gemacht hat, 5 Kinder sogar. Und habe dann beschlossen, das mit einem Kinderensemble zu machen. Die spielen tatsächlich diese Geschichte, extrem grausame Geschichte nach, auch sehr explizit. Und auf der anderen Seite reflektieren sie natürlich darüber, was erwarten wir vom Leben? Was ist es eigentlich, heute auf die Welt zu kommen als Kind, wenn man weiß, besser wäre man eigentlich nicht auf die Welt gekommen, es wäre vielleicht besser für den Planeten. Also was sind das für Lebenseinstellungen?
Schon bei Five Easy Pieces ist ja diskutiert worden, das ist ein Stück über Marc Dutroux, den Kinderschänder, und es ist darüber diskutiert worden, ist es nicht eine Sache, die die Kinderdarsteller dann traumatisiert, ne, wenn die mit diesen Inhalten umgehen müssen? Bei Medeas Kinderin, wie ist das? Ist das eine Produktion, die das Kindeswohl gefährdet?
Natürlich nicht. Also es, auch bei Five Easy Pieces sind extrem lange Prozesse. Man arbeitet, wenn man mit Kindern arbeitet, eigentlich immer mit Familien. Das war bei Medeas Kinder auch so. Also man lernt, wie ist man auf der Bühne, wie stellt man da, wie, wenn man nicht spricht, wie ist man trotzdem präsent. Und gerade die Gewaltszene, also das ist vielleicht eine allgemeine Sache, die man weiß, ist für die, die spielen, immer super interessant und super lustig, und zum Zugucken ist es total hart. Und das mögen die Kinder natürlich, dass sie alle schocken, aber selber total Spaß haben mit Kunstblut und so. Es ist ein Stück, das eigentlich darauf angelegt ist, ich würde mal sagen, die Kinder, die, also Medeas Kinder zum Beispiel bei Euripides, sprechen nicht. Die hört man einmal schreien im Palast, gemäß der Szenenanweisung. Es gibt in der ganzen griechischen Tragödie keine Kinder, die sprechen. Und das hat mich deshalb interessiert. Ich habe mich gefragt, was würden diese Kinder eigentlich erzählen, würde man sie befragen? Und so haben wir das Stück dann angelegt.
Das ist also ein Perspektivwechsel?
Genau, es ist ein Perspektivwechsel. Es kommen sehr viele private Geschichten vor. Also die große Grundfrage des Tragischen ist ja eigentlich, wenn man ja weiß, dass Liebe in Hass und Verlassenheit endet und vielleicht sogar in Mord, warum verliebt man sich überhaupt noch? Wenn man eigentlich weiß, dass man den Planeten nur kaputt macht, wenn man hier lebt, wenn man weiß, dass Erfolg nur zu mehr Zerstörung führt, warum macht man es eigentlich? Also was ist eigentlich der Sinn dieses Lebens? Was ist der Sinn des Zusammenseins? Auf was können wir hoffen? Ich denke, es sind eher die großen existenziellen Fragen. Und da ist, wie soll ich sagen, das ist für mich immer erstaunlich, die sogenannte kindliche Weisheit, die man ja eigentlich für ein Klischee halten könnte, aber die ist dann wirklich sehr wirksam in solchen Installationen.
Die Geschichte, wir haben sie noch gar nicht erzählt, ist die, dass eine Mutter, Belgierin, mit einem Marokkaner verheiratet ist und er kümmert sich nicht wirklich um sie, er verreist immer nach Marokko, sie steht mit den 5 Kindern alleine da und dann ja, begeht sie diese unbegreifliche Tat. Mhm. Kann man, wenn man das Stück gesehen hat, die Tat verstehen?
Ja und nein. Also man versteht die Tat bis zu dem Moment, wo man sie tatsächlich miterlebt. Also wir rekonstruieren die tatsächlich auf der Bühne und das ist die dritte oder viertletzte Szene. Die hat, wie gesagt, auch eine Länge. Da werden wirklich 5 Kinder umgebracht. Es gibt einen Polizeibericht. Wir haben natürlich mit 2, 3 Leuten gesprochen. Und dann wird es wieder unbegreiflich. Weil um jemanden zu erwürgen, das dauert lange. Um jemanden zu erstechen, das dauert lange. Das stellt man sich immer vor, dann kommt der Mord. Aber eigentlich ist das eine unglaublich brutale Tat. Und das ist der Moment, wo man plötzlich wieder versteht, was es eigentlich ist und wie unverständlich es ist. Und das war mir auch wichtig, also auch bei anderen Stücken, dass man sich mit dieser Unverständlichkeit der Gewalt und vielleicht der menschlichen Existenz einfach auch und der Tatsache des Todes konfrontiert. Also es gibt ja so einen Teil von meiner Arbeit, wo ich Lösungen anbiete oder versuche, Strukturen zu schaffen oder vielleicht quasi Urteile zu fällen oder Solidaritäten aufzubauen. Und die andere Seite, wo ich wirklich eher so eine Art Beckett-Blickwinkel auf die Welt habe und sage, das Leben ist sinnlos, machen wir das Beste daraus.
Zuerst habe ich gesagt, gefährdet ist das Kindeswohl. Man könnte natürlich umgekehrt auch sagen, ist es nicht für die Zuschauer eigentlich ein Tick zu grausam? Und der Einstieg, dass dann ein Moderator sagt, willkommen zum Aftershow-Talk, der nimmt ja erstmal so ein bisschen Härte raus. Das ist ja witzig, ne? Wenn da über ein Stück geredet wird, bevor es überhaupt eigentlich angefangen hat. Also ist das sozusagen, um die bittere Pille schluckbar zu machen, dass es Humor braucht?
Sicherlich schon. Die Leichtigkeit, der Humor, die Weisheit, die Emotionalität, dann die Brutalität, dann das Epische, das Unverständliche, das alles ist in dem Stück drin, glaube ich. Es gibt einen wunderbaren Drachen, der von mir selber gespielt wird. Es gibt auch Märchenelemente. Es ist ein Stück, in das ich wirklich ganz viel reingepackt habe, das ich persönlich toll finde. Und dass ich persönlich vielleicht auch nicht ganz verstehe oder wo ich Fragen ans Theater habe. Es ist tatsächlich so, dass das Stück für einige Leute zu brutal ist. Also es hat in vielen Ländern gerade jetzt den tschechischen Theaterpreis gewonnen, irgendwie Holland den Theaterpreis und so weiter. Es wird sehr gelobt, auf der anderen Seite wird es in Länder nicht eingeladen. Leute verlassen das Theater, beklagen sich. Es ist ein bisschen auf einer Linie gebaut. Es ist ein sehr, sehr schönes, poetisches Stück, aber es ist wirklich auch brutal.
Das glaube ich sofort. Milo Rau über sein Stück Medias Kinder. Heute Morgen und übermorgen ist es beim FIN-Festival an der Berliner Schaubühne zu erleben. Und im Rahmen des Festivals wird Milo Rau auch an einer Podiumsdiskussion am Sonntag um 12 Uhr zu Gast sein. Mehr dazu bei uns gleich hier im Programm weiterhin im Gespräch mit meinem Kollegen Oliver Kranz.
Greeting the sun on the rise, day of the empire's fall. How many more demises can one be the silent witness of?
Wir sprechen über das Findfestival hier auf Radio 3, das heute an der Berliner Schaubühne beginnt. Unter anderem mit der Produktion Medias Kinder von Milo Rau. Was Milo Rau, der zurzeit die Wiener Festwochen leitet, zu den aktuellen kulturpolitischen Debatten und Diskursen zu sagen hat, zu Sparmaßnahmen zum Beispiel, zu Rechtsruck und den Möglichkeiten des internationalen Kulturaustauschs. Darum geht es am Sonntag bei einer Diskussion der Reihe Streitraum in der Schaubühne. Mein Kollege Oliver Kranz hat Milo Rau schon vorab getroffen und ihn nach seiner Meinung zu den Sparmaßnahmen, zum Beispiel in Sachen Kultur, gefragt, die es heute ja in vielen Ländern gibt.
Ich habe so eine Kampagne aufgezogen vor 10 Monaten, Resistance Now. Und das ist im Grunde begann als eine Tour gegen Kulturabbau, gegen Entlassungen in beispielsweise Ungarn oder der Slowakei. Und dann bin ich da, USA, Schweden, also wirklich in 15 Ländern, habe ich mit Menschen geredet und es ist ein globaler Vorgang. Also es findet in Deutschland, in Österreich, in Ungarn, in England, es findet überall statt. In ganz Europa ist es natürlich für uns am entscheidendsten. Europa hat natürlich auch eine riesige Tradition. Und Sie haben jetzt gerade gesagt, hier gibt es so viele Theater. Es gibt nicht, also kein anderes Gebiet auf diesem Planeten und keine andere Zeit, in der es so viele geförderte Theaterinstitutionen gibt, wie aktuell im deutschsprachigen Raum und in Europa überhaupt. Und das wird jetzt ziemlich grundsätzlich abgebaut. Diese Institutionen haben lustigerweise den sogenannten Neoliberalismus überlebt, aber jetzt kommt noch eine zweite Wende und das ist eben auch der Rechtsruck. Und Neoliberalismus und Rechtsruck zusammen für freie Kunst, für, wie soll ich sagen, experimentelle Kunst und Theater ist das immer hart. Lustigerweise treffen die Kürzungen dann nie die Museen, nie die Opern, nie die großen Orchester, also die Sachen, wo man sagen könnte, die sind so teuer, die sind so hoch subventioniert. Also wenn man jetzt einen Sitz hier an der Schaubühne vergleicht mit einem Sitz in der Oper, denkt man so, aha, wenn man wirklich sparen wollte, ich will überhaupt nichts gegen die Oper sagen, aber einfach jetzt objektiv gesehen, dann müsste man dort sparen, was ich genauso falsch finde. Also man sieht, es gibt eine Tendenz in diesem Sparen. Es gibt eine Tendenz gegen das Experimentelle und das, finde ich, ist gegen den Kern des Theaters gerichtet. Es gibt eine Tendenz gegen die Internationalität. Es gibt jetzt oft viele Parteien, die wollen, dass man wieder ausschließlich deutschsprachig spielt. Auch Songs im Radio sollen deutschsprachig oder welcher Nationalsprache auch immer sein. Und dieser Weg, also gerade in der jetzigen geopolitischen Lage, wo man sich besser zusammenschließen sollte, zumindest innerhalb von Europa und jetzt nicht auch hier noch fragmentieren, ist nicht sehr clever.
Gleichzeitig erleben wir diese Entwicklung, dass auf einmal, also geradezu schlagartig, Milliardensummen locker gemacht werden für Rüstung und für Infrastruktur. Also ist das nicht irgendwie die Ironie, dass Geld auf einmal da zu sein scheint, bloß eben für andere Sachen?
Das ist tatsächlich ironisch. Also das ist quasi der, ich sag mal, Bereich der Wirtschaft, der einfach, wie soll ich sagen, nichts abwirft. Man hat mal eine Erhebung gemacht, ich habe lange in Belgien gearbeitet, dann hat man mal Rüstungsindustrie, Unterhaltungsindustrie und so weiter, Kunst miteinander verglichen. und gemerkt, dass jeden Euro, den man in die Kultur steckt, mal 7 ist und jeden, den man in die Rüstung steckt, natürlich nicht mal 7 ist, sondern vielleicht mal 2, wenn man jetzt die ganzen Arbeitsplätze, die das generiert, und so sieht. Und das ist extrem. Also aus kapitalistischer Sicht sollte man eigentlich so viel man nur kann in die Kultur stecken, weil sich das am meisten auszahlt. Das ist einfach ein Segment, das wenig Geld braucht, um viel zu produzieren. Und ich glaube, das ist klar. Also momentan sagt man, Deutschland muss wieder Atommacht werden, wir müssen Russland das entgegensetzen, das Atlantische Bündnis ist im Arsch. Ich glaube, es fällt Europa gerade sehr schwer, sich von der imperialen Vergangenheit zu verabschieden. Also es gibt einen englischen Philosophen, der gesagt hat, das Schwierige ist nicht Imperium zu sein, sondern das Schwierige ist das, was danach kommt. Sieht man ja auch bei Russland. Was ist das sowjetische Imperium, ist zerfallen, wer ist Russland? Eine große Existenzkrise, und die durchleben wir in Europa auch gerade, die erleben wir natürlich auch in jedem einzelnen Nationalstaat. Also es ist eine schwierige Zeit, in der wir sind, und das sieht man auch in der Kultur, dass man plötzlich sagt, Internationalität, nein, lieber wir sichern irgendwie die 5 schönen Heritage-Dinge, die wir noch haben, und schmücken die schön aus, und that's it.
Was kann das für Künstler heißen, also auch für Sie als Festwochenchef, also die Party feiern, solange es noch geht?
Also wir werden natürlich so lange weitermachen, wie wir können, und da nicht einknicken, und ich glaube, es hat die Kunst auch nie gemacht. Also es ist ja nicht so, dass jetzt das erste Mal in der Menschheitsgeschichte soll ein Theater geschlossen werden oder ein Festival, das wird ja die ganze Zeit versucht, ist ein normaler Vorgang, nur jetzt ist der Druck gerade international sehr hoch, und da werden wir natürlich standhalten. Man hat übrigens auch in Berlin gesehen, da hat sich dann eine Allianz gebildet, und dann wurden die Sparmaßnahmen gleich ein bisschen runtergefahren, teilweise debattiert, es wurden Lösungen gefunden, anders läuft es nicht.
Ja, das sagt der Theatermacher Milo Rau. Mein Kollege Oliver Kranz hat mit ihm ausführlich gesprochen. Milo Rau ist derzeit Leiter der Wiener Festwochen und einer der Gäste des diesjährigen Festivals FIND. Das FIND-Festival an der Berliner Schaubühne. FIND, das ist die Abkürzung für das Festival Internationale Neue Dramatik. Und nach 18 Uhr meldet sich von genau dort meine Kollegin Andrea Handels live, bevor es eröffnet wird heute Abend, mit weiteren Gesprächspartnern und Themen hier für uns auf Radio 3. Hier für Sie das Ezra Collective.
Max liebt die Tochter des Erbförsters, Agathe. Doch Hochzeit gibt's nur, wenn Max ein genialer Probeschuss gelingt. Ein ziemliches Handicap. Ein Trick muss her. Die magischen Freikugeln treffen jedes Ziel. Nur sind sie auch Teufelszeug. Webers romantische Oper Der Freischütz. Liebe, Magie und sogar ein Happy End. Die Musik hinreißend. Das Abenteuer in der Wolfsschlucht ist jetzt in den Konzertsaal verlegt. Antonello Manacorda dirigiert ein herausragendes Sängerensemble, den RIAS Kammerchor Berlin und die Kammerakademie Potsdam. Der Freischütz in einer konzertanten Aufführung am 28. April im Nikolaisaal Potsdam und am 5. Mai in der Philharmonie Berlin. Radio 3, wie es euch gefällt.
Radio 3 vom RBB. Die Nachrichten.
Um 18 Uhr mit Jürgen Buch. Der Abriss der maroden Ringbahnbrücke der A100 in Berlin-Charlottenburg soll Anfang kommender Woche beginnen. Das teilte ein Sprecher der Autobahngesellschaft mit. Der genaue Tag ist noch nicht bekannt. Die Brücke soll zerkleinert werden. Der Abriss soll bis Ende April abgeschlossen sein. Dann dürfte auch der S-Bahn-Verkehr wieder aufgenommen werden. Im Tarifkonflikt bei den Berliner Verkehrsbetrieben hat sich eine Mehrheit der Gewerkschaftsmitglieder für einen unbefristeten Streik ausgesprochen. Wie die Nachrichtenagentur dpa aus Gewerkschaftskreisen erfahren hat, stimmten in einer Urabstimmung 95,4% der Verdi-Mitglieder dafür. Thorsten Gabriel, RBB 24, Landespolitik.
Konkrete Auswirkungen hat diese Abstimmung vorläufig nicht, da in den seit Januar laufenden Tarifverhandlungen derzeit eine Schlichtung läuft. Noch bis Ende nächster Woche bemühen sich die ehemaligen Ministerpräsidenten Matthias Platz und Bodo Ramelow, eine Lösung in dem Tarifkonflikt zu finden. Falls die Schlichtung scheitert, könnte die Gewerkschaft auf Basis der Urabstimmung aber umgehend zu Streiks aufrufen.
Den zweiten Tag in Folge hat es massive Kursverluste an den Börsen weltweit gegeben. Der deutsche Aktienindex DAX verlor beispielsweise etwa 5%. Grund ist, dass China Zölle auf US-Waren in Höhe von 34% angekündigt hat, als Reaktion auf die Zölle, die die USA erheben wollen. Aus New York, Giselle Uckar.
Nach dem Läuten der Eröffnungsglocke zum Start des neuen Börsentages an der Wall Street zeigen die Pfeile auch heute wieder nach unten. Schon gestern erlebte der breit gefächerte S&P 500 den größten Tagesverlust seit der Corona-Pandemie 2020. Jetzt startet der Index mit den 500 wichtigsten US-Börsenunternehmen wieder mit einem Minus von etwa 3%. Anleger an der Wall Street befürchten einen globalen Handelskrieg und eine weltweite Rezession.
Die dänische Ministerpräsidentin Frederiksen hat Besitzansprüchen von US-Präsident Trump auf Grönland erneut eine Absage erteilt. Nationale Grenzen und die Souveränität von Staaten seien im Völkerrecht verwurzelt, sagte Frederiksen bei einem Besuch in der grönländischen Hauptstadt Nuuk. Trump hat in den vergangenen Monaten immer wieder erklärt, er wolle die Kontrolle über Grönland übernehmen. Die frühere Berliner Gesundheitssenatorin Karlajce ist wegen Bestechlichkeit zu einer Bewegung